Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In der heutigen Folge spreche ich mit Katja Steger, die als CEO in einer Doppelfunktion bei ePrimo und EWI Einfach tätig ist. Katja berichtet, wie es ihr gelingt, in einer männerdominierenden Branche Klarheit zu behalten. Sie berichtet auch davon, wie sie mit Druck umgeht und welche Maßnahmen sie ergreift, um eine Balance zwischen Arbeit und Familie möglich zu machen. Außerdem gibt Katja wertvolle Tipps für hochmotivierte und gleichzeitig hocheffiziente Teams. Ich fand das Gespräch aus unterschiedlichen Blickwinkeln mega spannend und ich bin sehr gespannt, was ihr daraus mitnehmen werdet. Also, viel Spaß dabei! Katja, wie wunderbar, dass du heute da bist. Ich freue mich ganz doll, dass du heute unseren Podcast bereicherst und wir über ein so spannendes Thema sprechen. Um ehrlich zu sein, muss ich sogar sagen, dass ich niemanden wie dich kenne. Das finde ich total spannend. Du bist CEO und Mutter, aber du hast eine Doppelrolle als CEO und darüber werden wir heute sprechen. Aber bevor wir direkt reinstarten, würde ich dich einmal bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst und vielleicht auch mit uns teilst, wie es dir heute geht, beziehungsweise wieso bei dir die Lage ist.
Ja, erstmal hallo und danke Isabel für die coole Einladung. Ich habe mich echt gefreut, heute mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Du hast schon gesagt, ich heiße Katja. Ich bin jetzt gerade 50 Jahre alt geworden. Ich habe eine kleine Tochter, die im Januar 15 wird. Ich lebe im Umraum von Köln und ich führe seit mehreren Jahren zwei Unternehmen in der Energiewirtschaft. So wie du es gesagt hast, als CEO. Natürlich zusammen mit meinen zwei GF-Kollegen und natürlich auch zusammen mit zwei fantastischen Teams. Aber ja, das mache ich.
Wahnsinn. Vielleicht erstmal so vorab, wie bist du dazu gekommen? Also war das schon immer dein Wunsch, CEO zu werden oder eine so verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen?
Nein, das war natürlich nicht mein Plan. Das ist, ich sage immer, es ist mir passiert, aber da gehört natürlich auch eine gewisse Neugierde dazu. Da gehört eine gewisse Lust dazu, sich weiterzuentwickeln, Chancen zu nehmen, wenn sie kommen. Also ich glaube, das ist so eine Aneinanderkettung, ne, von verschiedenen Momenten, auf die man dann auch aufspringen muss, ne, wenn sie einem gegeben werden. Ja. Und natürlich so ein bisschen Durchhaltevermögen. Ne? Das kommt nicht von nix, kann ich immer so sagen.
Ja. Ja, absolut. Jetzt ist es ja so, wir leben in einer Zeit, die super turbulent ist. Ne? Wir stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Wir haben die Klimakrise vor uns. Und eine solche Doppelrolle als Mutter und CEO ist einfach unglaublich herausfordernd. Wie gelingt es dir, ganzheitlich zu führen und dabei aber auch gleichzeitig achtsam zu bleiben und diesem Druck irgendwie standzuhalten?
Boah, es ist eine komplexe Frage. Also grundsätzlich ist eine Doppelrolle immer ein Spagat. Du bist immer in dieser Mischung zwischen dein Herzblut für den Job und deine Mitarbeiter und gleichzeitig dein Herzblut für deine Familie. Und irgendwie willst du das alles immer in Einklang kriegen. Das heißt natürlich sehr herausfordernd. Und ich kann dir sagen, jeden Sonntag wird der Plan geschmiedet, wie die nächste Woche aussieht. Mhm. Und es gibt nicht immer nur Plan A. Ne? Es gibt Plan A, B, C, D, E. Weil es natürlich auch, wie es auch im Job so ist, jeden Tag irgendwas Neues dazu kommt, was man vielleicht nicht gerade im Kopf hatte. Grundsätzlich kann ich aber sagen, da gehört ein Orga-Talent dazu. Also ich sage immer so ein bisschen die Vogelperspektive behalten, ne? Zu verstehen, was kommt da in der nächsten Woche alles auf mich zu, was kommt im nächsten Monat alles auf mich zu, wie sehen die nächsten 3 Monate aus und natürlich im Job auch, wie sehen die nächsten 3 bis 5 Jahre aus. Ja. Viel Netzwerk. Also ich sagte ja gerade, ne, A, B, C, D, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, brauchst du jemanden, der für dich vielleicht mal einspringt. Und es tut total gut, ein gutes Netzwerk zu haben, mit dem du sehr regelmäßig natürlich Kontakt hältst und die auch für dich da sind, wenn irgendwas vielleicht mal nicht nach Plan funktioniert.
Ja, absolut. Und wie gehst du grundsätzlich selber mit Druck um?
Ruhig bleiben, atmen, gelassen bleiben. Aber das macht die Erfahrung, ne? Also atmen, ja. Atmen und nochmal atmen. Ja. Nein, Druck ist natürlich, es gibt immer Phasen, da überkommt auch mich der Druck. Und dann versuche ich tatsächlich wirklich, das merke ich dann, ne? Dann kribbelt so in mir und dann kriegst du auch Druck im Kopf, du kriegst Kopfschmerzen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich ziehe dann die Schultern hoch. Mein ganzer Körper verkrampft sich. Und ich habe über die vielen Jahre gelernt, boah, das sind Warnsignale, du musst jetzt was tun. Und ich kann wirklich sagen, das Beste, was man tun kann, ist sich erstmal hinsetzen und atmen. Ja. Also atmen hilft immer. um sich selber ein bisschen mal zu resetten und dann natürlich sich genug Pausen zu gönnen, um darüber nachzudenken, was verursacht eigentlich gerade meinen Druck? Was ist der Trigger? Ja. Was passiert da gerade in mir? Wo kommt der her? Und wenn man sich da einmal drüber Gedanken macht, oft ist der Druck danach verpufft, weil man hat sich so einen Riesenberg aufgebaut, aber eigentlich ist das alles gar nicht so schlimm. Man muss es einmal durchdringen. Ich sage, man muss einmal verstehen, wie entsteht gerade der Druck? Was kann ich tun, um diesen Druck wieder abzubauen? Und ist es wirklich so schlimm? Würde ich in einem Jahr immer noch denken, die Welt geht unter? Oder hat sich dann total verpufft? Und oft, wie gesagt, verpufft der Druck und dann kann man mit etwas Gelassenheit und vielleicht einer Pause mehr sich selber auch wieder ein bisschen resetten und dann geht's.
Ja, ich finde das total spannend, was du da gerade sagst, weil ich mich damit zu 100% identifizieren kann. Bei mir ist Druck genauso, ne? Schultern verkrampfen irgendwie, man hat das Gefühl, Stress, es kribbelt und so. Und Atmen ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Also dieses, wenn man verstanden hat, ne, bei sich zu sein und kurz irgendwie zur Ruhe zu kommen und vor allem auch nicht in solchen Momenten noch 10 weitere Themen auf den Stapel zu legen, sondern wirklich einfach nur mal die Situation von außen zu betrachten und sich kurz wieder zu beruhigen, dann geht das Ganze mit mehr Gelassenheit. Jetzt haben wir gerade eingangs gesagt, du bist auch Mutter. Fühlst du dich manchmal zwischen Beruf und Familie hin und her gerissen oder kriegst du das gut gemanagt?
Also klar fühle ich mich auch mal hin und her gerissen. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, sowas gibt es bei mir nicht. Ne? Bei mir ist das alles perfekt. Aber die Zeit und ich sag mal, meine Erfahrung hat es mir gegeben, dass ich das alles etwas gelassener sehe. Also ich kann dir sagen, meine Tochter ist gerade in einem Teenie-Alter, also die bringt mich schneller auf die Palme als jedes Thema im Job. Das ist wirklich manchmal, wo man die Gedankengänge so gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und da muss ich oft sehr tief atmen, um dann locker und cool zu bleiben. Da sind meine Teams und der Job und natürlich der Druck, den man aus dem Markt kriegt und aus der Politik und vielleicht auch von den Vorständen, natürlich, der ist auch immer gegeben, aber ist berechenbarer, ne? Ist klarer, ist irgendwie logischer. Aber grundsätzlich, ja klar, also alles, was da von extern oder auf einen einprasselt, ist immer viel und man möchte es immer managen und es gelingt mir oft gut und manchmal auch gar nicht.
Ja. Und sag mal, wie bist du denn überhaupt in diese Branche gekommen? Du arbeitest in einem sehr männerdominierenden Umfeld und es ist immer noch sehr rar, dass Frauen in einer solchen Führungsposition sitzen wie du. Was hat dich dazu ermutigt, eben in diese Führungsposition zu gehen?
Also in der Führung war ich schon sehr früh. Ich muss sagen, ich bin in vielen Branchen groß geworden, also nicht nur in einer, nicht nur in Energie. Also ich komme ursprünglich aus der Telekommunikation, war dann in der Fliegerei und bin dann in der Energie gelandet. Und was mich schon immer interessiert hat, war Themen aufzubauen. Also ich sag mal immer so ein bisschen, gib mir irgendwie ein grobes Ziel und lass mich mal machen. Das macht mir Spaß. Mhm. Und das habe ich in der Telco-Branche gemacht, das habe ich in der Fliegerei gemacht. Ich durfte damals für die Eurowings, Lufthansa, die Germanwings aufbauen in einem Startup-Team. Und ich glaube, aus diesem Kontext war ich dann auch sehr sichtbar, logischerweise. Man hat mich erlebt und dann haben mich immer mal wieder Headhunter angesprochen für verschiedene neue Jobs. Unter anderem eben genau dieser, in die Energiewelt einzusteigen. Und ich bin ja nicht direkt als Geschäftsführerin eingestiegen, sondern ich bin als sogenannte Bereichsleiterin eingestiegen. Also meine Fähigkeiten rund um Kommunikation und Digitalisierung waren da sehr gefragt. Und dann hat man mir dieses Jobangebot gemacht. Und ja, und dann habe ich mir das genauer angeguckt. Und da möchte ich auch immer sagen, nicht immer auf jeden Job aufspringen, sondern wirklich immer hinterfragen, ne, was sind deine Skills? Was ist das, was du wirklich gut kannst und worauf du Lust hast? Und das habe ich getan. Ich habe das dann quasi so einen Workshop mit mir selber gemacht und dann entschieden, das klingt irgendwie cool, das mache ich. Und dann bin ich da eingestiegen und habe mich dann so langsam quasi entwickelt. Man sagt immer hochgearbeitet, aber es klingt irgendwie so schräg. Also ich sage immer, ich habe mich entwickelt. Ne? Ich habe Chancen wahrgenommen, habe mich gezeigt, habe auch immer mal Ja gerufen, wenn es was gab. Und so ist das passiert. Und dann wurde ich erst Geschäftsführerin von einem Unternehmen und das habe ich ziemlich gut gemacht. Und dann hat der Konzern gesagt, ach, das könntest du ja eigentlich noch das andere auch machen. Und so ist das entstanden. Also es passiert manchmal einfach, ne?
Ja, sehr beeindruckend. Und würdest du sagen, dass es gerade bei Frauen auch wichtig ist, sich zu zeigen? Du hast es gerade so schön formuliert, ne? Also in die Sichtbarkeit zu gehen, Netzwerken und so weiter. Ist das relevant, gerade bei Frauen, oder würdest du da gar keinen Unterschied machen?
Also grundsätzlich mache ich gar keinen Unterschied und sage immer, man muss sich immer zeigen. Ne? Also man kommt ja aus dem Studium, man steigt ein in Jobs und dann ist natürlich, der eine ist von der Grunderziehung schon so, dass er extrovertierter ist und sich gerne zeigt, der andere vielleicht weniger. Und trotzdem sage ich immer jedem, zeigt das, was ihr könnt. Ne? Zeigt euch. Wenn ihr in ein Meeting reingeht, setzt euch nicht in die zweite Reihe. Setzt euch in die erste Reihe. Was soll euch passieren? Ne? Also ihr müsst auch euren Mund öffnen. Wenn man natürlich immer nur stiller Beobachter ist und sich in die letzte Ecke verzieht, wie sollen dann die Chancen auf einen zukommen? Man muss schon Hallo rufen, auch zu den Chancen. Aber natürlich, Mütter haben es oder Frauen, die dann oft ja auch Mutter werden, müssen nicht, aber werden, haben es oft nicht so einfach, weil sie eben oft das Teilzeitmodell übernehmen, dementsprechend nicht so viel Zeit haben, sich immer zu zeigen und dann oft so in die zweite Rolle rutschen. Aber ich will es auch gar nicht nur auf diese Familiensituation abwälzen, sondern Frauen sind manchmal tatsächlich auch so, dass sie sich in den Schatten stellen, obwohl sie es gar nicht müssten. Also sie sind oft viel besser, als sie von sich denken, weil Frauen an sich ja immer nur hier rufen, wenn sie zu 100% glauben, dass sie alles abdecken können. Ja. Männer rufen ja schon Hallo, wenn sie nur 10% können, weil sie sagen, die anderen 90, das werde ich schon hinkriegen.
Ja, ja,
Frauen sind da so ein bisschen anders von der Grundeinstellung. Und da ermutige ich meine Mentees, ne? Ich habe einige, die ich auf ihrem Lebensweg begleite. Und ich ermutige sie immer, nicht so sehr kritisch mit sich selber zu sein, sich mehr zuzutrauen und natürlich sich zu zeigen.
Ja, total spannend. Ich glaube, dass das aber auch viel mit unserer Sozialisation zu tun hat, ne? Wie wir geprägt wurden. Ja. Also ich meine, in unserer Gesellschaft findest du das an allen Enden und Ecken. Es fängt in der Schule an, dass Mädchen in der Schule im Prinzip ja schon beigebracht wird, dass sie in Mathe nicht so gut sind wie Jungs, weil das liegt ihnen halt einfach nicht. Und wenn du dann eben so groß wirst, hast du natürlich auch immer so ein Defizithaltung und so ein Defizitgedanken und glaubst, dass du als Frau nicht genug bist. Was würdest du denn jetzt Menschen vielleicht raten, die etwas introvertierter vom Naturell sind? Weil ich finde, das so ganz interessant, ne? Weil das würde ja so ein bisschen unterstellen, als wenn man jetzt sagen würde, ja gut, Menschen, die introvertierter sind, können dann nicht so erfolgreich werden. Aber das stimmt ja nicht. Jeder kann ja erfolgreich werden und jeder muss ja auch diese Möglichkeit haben, ne? Seine Möglichkeiten ergreifen zu können. Was würdest du Menschen raten, die ja vielleicht etwas introvertierter sind und sich eben nicht unbedingt trauen, in die erste Reihe zu setzen, aber auch trotzdem ihre Chancen nutzen wollen?
Also ich glaube, man muss nicht laut sein, um erfolgreich zu sein. Das darf man nicht glauben. Also
sehr gut.
Es zählt die Fähigkeit. Und ich sag mal, ein Controller, der mir eine unglaubliche Sicherheit gibt, dass er seine Zahlen im Griff hat, ist mir 1000-mal lieber als ein Controller, der in Meetings laut Fragen stellt, aber mir nachher nicht das gibt, was ich genau auf dieser Stelle brauche, nämlich tiefstes Vertrauen in Prognosen, die er für das Geschäft entwickelt und auf die ich mich ja stütze. Dementsprechend davon abgeleitet von diesem Beispiel, es geht ausschließlich um die Skills und die Fähigkeiten und die müssen natürlich sichtbar werden. Das heißt, ich sollte auch, wenn ich introvertiert bin, Projekte annehmen oder Inhalte annehmen, um zu zeigen, was ich kann. Und ich sollte mit meinem Vorgesetzten ins Gespräch gehen. Es muss ja nicht ein Gespräch mit vielen Menschen am Tisch sein, aber zu demjenigen, der mich fördern und fordern kann, da sollte ich schon ein gutes Verhältnis aufbauen und zeigen, was ich kann und auch anbieten, mehr zu tun. Na, wenn ich Lust habe, mich zu entwickeln, muss ich das auch äußern. Ich kann natürlich Glück haben und einen sehr empathischen Chef haben, der das alles von sich aus sieht oder eine tolle HR-Abteilung, die meine Skills und meine Talente entdeckt. Aber das gibt es nicht immer. Und dann muss ich in den Driver's Seat steigen. Ne? Und ob ich nun extrovertiert bin oder introvertiert, wie gesagt, ich muss es nicht laut tun. Ich muss es nur tun.
Ja, absolut richtig. Wie gehst du denn selber in Meetings um? Jetzt stellen wir uns mal vor, du arbeitest in einem männerdominierenden Umfeld und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ganz viele Meetings gibt, wo du gerade auf Vorstandsebene und so sitzt und du irgendwie die einzige Frau bist. Wie hältst du da deine Klarheit? Wie behältst du da deinen Mut? Wie bist du da die Person, die du bist, die du sein musst für diese Position?
Ich bin einfach Teil des Teams. Ich habe gelernt, in meinem Kopf nicht zu unterscheiden, ob ich jetzt die einzige Frau bin im Raum oder ob wir nur Frauen sind oder ob wir nur Männer sind, sondern es zählt ja auch da der Inhalt dessen, was aus meinem Mund kommt, unabhängig davon, welches Geschlecht ich bin. Das heißt, in solchen Momenten abstrahiere ich davon und bin einfach Teil des Teams und sehe mich auch so. Und wenn ich einen fruchtbaren Input geben kann, dann gebe ich den. Ganz unabhängig davon, wer da gerade gesprochen hat. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe irgendwann mal in meinem anderen Interview gesagt, ich habe keine Angst vor hohen Gefilden und meinte damit, ob ich jetzt mit dem Vorstand spreche, einem Mitarbeiter oder einem Arbeiter am Band, Ich stelle mich auf meinen Gesprächspartner ein und finde mit ihm zusammen einen Weg, um sich auszutauschen.
Ja, mega.
Und so ist es halt auch in Meetings. Also ich überlege mir natürlich vorher, wo gehe ich da rein? Ne? Was sind das für Menschen, mit denen ich da sitze? Was ist die Augenhöhe? Was ist der Inhalt? Was will ich erreichen? Und wenn du vorbereitet in ein Meeting gehst und schon weißt, auf wen du triffst, kannst du eigentlich zu jeder Zeit Momente finden, um dich auch zu positionieren und deine Inhalte auch zu zeigen und zu sagen.
Ja. Was sind denn für dich die drei wichtigsten Schritte, um ein hocheffizientes und auch gleichzeitig motiviertes Team aufzubauen? Weil das finde ich gerade auch in der heutigen Zeit immer sehr spannend.
Also ich glaube, da gibt es viel mehr als drei Schritte. Aber wenn ich das, was ich meinem Team immer predige, ist Beziehung vor Sache. Damit meine ich nicht, dass man in der Sache nicht gut ist, weil wir sind alle top ausgebildet und sind in der Sache gut, aber die Beziehung muss stimmen. Ich brauche ein tiefes Vertrauen. Ne? Man sagt ja immer, psychologische Sicherheit ist der Grundstein für alles Werkeln. Aber ich brauche ein tiefes Vertrauen, um zu jeder Zeit meinen Input, egal zu welchem Belang, geben zu können. Mhm. Dann brauche ich neben Beziehung vor Sache, brauche ich übergreifende Ziele. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Mitarbeiter Einzelziele bekommen, die sich selber beißen und sie daran hindern, als Gemeinschaft zu denken und zu arbeiten. Man, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, dieses End-to-End, sagt man immer. Ne? Die Menschen müssen End-to-End denken. Damit meint man, dass sie eben nicht nur ihre Scheibe durchdenken, sondern sich überlegen, wenn ich in meiner Scheibe so handle, was hat das denn für Konsequenz für die vorherigen und die nachfolgenden Prozessschritte? Also ich muss den Prozess ganzheitlich denken. Das heißt, ich brauche auch übergreifende Ziele. So, also der Vertriebler kriegt nicht nur ein Vertriebsziel, sondern der kriegt auch ein Kundenbindungsziel, damit er nicht vorne Kunden reinholt, die dann direkt wieder gehen. Und das würde für ihn ja logisch sein, aber für alle anderen wäre das eine Katastrophe. Also sage ich, ne, neben Beziehung und Vertrauen ist übergreifende Ziele total wichtig. Und das Dritte, was, glaube ich, super wichtig ist, ist ein flexibles, gutes Arbeitsumfeld. Schaffe ein Arbeitsumfeld, wo die Mitarbeiter wirklich intrinsisch getrieben Bock haben, jeden Tag aktiv zu sein und ihr Bestes zu geben. So, wenn du das schaffst, dann hast du, glaube ich, ganz tolle Grundpfeiler gebaut, um auch wirklich hocheffiziente und total begeisterte Teams zu formen.
Ja, du hast eine ganz tolle Überleitung gerade gebracht. Und zwar habe ich mich jetzt nämlich auch gefragt, wie gehst du denn mit Mitarbeitenden um, die ihre Leistung vielleicht nicht so zu 100% bringen oder vielleicht auch langfristig einfach nicht erwartet performen? Wie gehst du damit um?
Sehr direkt und gerade, würde ich mal sagen. Also es kann immer Phasen geben, wo ein Mitarbeiter nicht leisten kann. Da ist vielleicht zu Hause der Segen schief, da ist vielleicht Gesundheit im Raum, da kann was mit den Kindern sein. Also ich finde, es gibt viele Gründe, warum man auch, wenn man sonst sehr gut leistet, plötzlich mal einkippt. So, da ist es ganz wichtig, dass derjenige, der diesen Menschen führt und mit ihm zusammenarbeitet, einen Blick darauf hat und ins Gespräch einsteigt. Also es muss ja erstmal entdeckt werden und dann muss man in ein Gespräch einsteigen. Und wenn es dann nur vorübergehend ist, versucht man eben für diese Situation Unterstützung anzubieten, damit man eben aus diesem, ich sag mal, Loch wieder rauskommt. Ich finde, das kann jedem passieren und das haben wir alle mal in der Arbeitswelt. So, wenn ich aber einen Mitarbeiter habe, der für sich irgendwann beschlossen hat, eigentlich habe ich keine Lust mehr hier zu sein, aber es ist irgendwie auch total komfortabel, weil ich kriege hier mein Geld und ich versuche jetzt mal hier abzutauchen und meine Kollegen können ja meine Arbeit tun, dann werden wir schon direkter. Also dann gibt es die ein oder andere Aufforderung, dann gibt es ein sehr getaktetes Ziel, wo man sagt, wie kommen wir wieder auf Kurs, was sind die Ziele, was musst du tun, und entweder der Mitarbeiter findet sich dann wieder, wenn er dann aber immer noch, ich sage immer, die innere Kündigung eigentlich hat, aber sich nicht bewegt, dann findet man zusammen Möglichkeiten, sich auch zu trennen, weil, und das ist, finde ich, ganz wichtig, alle anderen müssen es sonst ausbaden, und es kann ja nicht sein, dass du Geld mit nach Hause nehmen möchtest, aber nichts leistest und erwartest, dass deine Kollegen die Arbeit leisten. Finde ich extrem ungerecht und widerspricht all meinen Werten. Und da handeln wir dann sehr gerade.
Ja, Ja, finde ich verständlich. Wie gehst du mit der Gen Z um, beziehungsweise was ist so deine Haltung dazu? Das finde ich nämlich gerade ganz spannend, weil der wird ja immer unterstellt, dass die nicht arbeiten wollen, dass sie keinen Bock haben, dass sie irgendwie ihren Job nicht richtig machen. Siehst du das auch so? Würdest du sagen, ja, die Gen Z ist irgendwie faul und zu nichts in der Lage? Oder glaubst du, dass die einfach ja aus einem anderen Wertekompass heraus agieren und trotzdem aber genauso effizient sein können, wenn man sie ins richtige Umfeld setzt?
Absolut. Also auch da, wie es auch in unseren Generationen, es gibt immer diese und diese. Ich finde, das kann man nie alles über einen Kamm scheren. Ja, aber ja. Wenn man mal so plakativ drauf guckt, haben sie eine andere Herangehensweise ans Leben. Na, sie sind in einem anderen Werteumfeld groß geworden. Ne? Digitalisierung und Internationalität ist ein Selbstverständnis. Und das Leben an sich ist viel spannender. Die, ich sag mal, die Nachhaltigkeit für die Welt, aber auch für sich selber. Für sich selber nachhaltig wirtschaften, damit es einem gut geht, hat viel mehr Präsenz als noch in meiner Generation, wo klar war, ich muss Karriere machen, ich muss ein Möhrchen vor die Nase kriegen und muss hinterherjagen. Das haben sie gar nicht mehr. Nichtsdestotrotz wollen sie natürlich einen Beitrag leisten und haben total Lust zu arbeiten. Sie haben nur eine andere Vorstellung von einem Arbeitsumfeld. Und das merke ich in den Bewerbergesprächen. Die erste Frage ist immer, ist Homeoffice möglich? Die zweite Frage ist immer, kann ich ein Sabbatical durchführen? Und die dritte Frage ist, kann ich meinen Hund mitbringen? Also man merkt einfach, man merkt, es hat sich total verändert. Und das heißt aber für mich, alles drei heißt für mich ja nicht, dass er schlechte Arbeit macht. Die sind alle top ausgebildet. Die haben einfach eine andere Vorstellung davon, wie man heute arbeiten möchte. Und wenn man sich flexibel darauf einlässt, hat man eine ganz tolle Vielfalt im Raum. Und noch viel spannender ist ja, die Generationen zusammenzukriegen. Jemand, der 40 Jahre im Job ist, hat einen anderen Blick auf Themenzusammenhänge als jemand, der frisch in den Job kommt. Und diese Kombination macht es ja nachher erst so sexy. Deshalb, nein, ich finde nicht, dass sie faul sind und keinen Bock haben zu arbeiten, sondern sie haben einfach eine ganz andere Herangehensweise.
Ja, ich finde das total schön, wie du das gerade beschrieben hast. Dankeschön. Jetzt ist es so, wir können, oder wie anders, wie können wir denn in Unternehmen echte Chancengerechtigkeit fördern, ohne ausschließlich in Quoten zu denken? Das finde ich auch immer ganz spannend. Ne? Die einen sind total für Quoten, die anderen sind komplett dagegen. Und ich frage mich, wie können wir denn überhaupt Chancengerechtigkeit fördern?
Also wir arbeiten nicht mit Quoten. Der Konzern arbeitet mit Quoten und natürlich übersetzt das dann auch, dass wir einen Blick auf die Quote haben. Aber ich muss dir sagen, wir sind 50-50 Frauen, Männer bei uns, obwohl wir in der Energiewirtschaft sind, haben wir eingestellt. Das ist aber einfach passiert aufgrund dessen, dass das in den Gesprächen die besten Bewerber waren. Und auch hier sage ich immer, es geht ja darum, zu zeigen, was man kann. Und wir versuchen in den Gesprächen natürlich auch ein bisschen Talente herauszupicken und genauer zu fragen. Ne? Nicht so ein Standardfragebogen, sondern wir gucken uns die Charaktere schon sehr genau an und auch den Match im Team und alles, was dazugehört. Dementsprechend, es fängt ja schon bei der Einstellung an. Ne? Wen hole ich mir rein? Früher hat man immer gesagt, wenn die alten weißen Männer ihre alten weißen Männer reinholen, wird sich's nie ändern. Dementsprechend, ich bin immer dafür, dass Männer und Frauen gemeinsam in Vorstellungsgesprächen sitzen. Und dass auch immer ein Teil des Teams dabei ist, um genau hinzugucken, wen holen wir uns da rein. Und eigentlich hat man damit schon eine gute Aufteilung. Im Job selber ist, glaube ich, das Thema, was ich gerade sagte, höchste Flexibilität wichtig. Wenn jemand Mama wird, und ich meine, alle, die wir einstellen, ich sage immer, bei uns ist eine sehr hohe Quote der Fruchtbarkeit im Unternehmen. Also ständig, irgendeine Kollegin ist ständig irgendwie
wieder. Spricht auch für euch.
Ja, finde ich aber auch super. Wir machen ja auch Familienfeste. Ich lerne die Kinder dann auch alle kennen und auch das macht mir großen Spaß. Nein, aber dass man eben nicht denkt als Mutter, jetzt kriege ich ein Kind und damit ist meine Karriere zu Ende. Sondern ich kriege ein Kind, das ist Teil meines Lebens und danach geht's weiter. So, und dann gibt es halt verschiedenste Modelle. Ob ich jetzt über Teilzeit nachdenke oder ob ich über Sharing nachdenke oder ob ich, keine Ahnung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo Unternehmen den Frauen in den Situationen Unterstützung anbieten können, um sie weiter auch zu skillen. Ne? Also auch wenn jemand nicht da ist, heißt es ja nicht, dass er keine Informationen kriegen muss. Ich kann ja irgendjemanden an die Seite stellen und sagen, keine Ahnung, alle Vierteljahre schickst du bitte der XY-Information, was hat sich verändert, etc., damit sie im Loop bleiben, ne? Damit sie sich Teil des Teams fühlen, etc. Also ich glaube, ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, genau da Grundlagen zu schaffen, um die Chancen für jedermann gleichzusetzen.
Absolut. Du hast gerade mal erzählt, dass du auch einige Mentees hast, ne? Da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, was ich total spannend fand. Und was gibst du denen so mit auf den Weg, wenn die bei dir sitzen und sagen, boah, sehe mich gerade in einer absolut herausfordernden Situation und möchte aber trotzdem irgendwie meine Leistung bringen, möchte trotzdem erfolgreich sein, möchte trotzdem irgendwie als ambitionierter Mensch wahrgenommen werden. Welchen Tipp gibst du ihnen?
Also es ist ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Bei mir läuft es so, Mentees, dass wir regelmäßig, unregelmäßig Telcos haben, wo wir eine Stunde oder wo ich mich eine Stunde komplett auf sie einlasse und ihnen zuhöre. Was sind gerade die Themen, die sie beschäftigen? Wo haben sie vielleicht auch irgendwie ein Störgefühl? Wo kommen sie nicht weiter? Wo brauchen sie einen Rat? Und dann kann ich natürlich mein gesammeltes Fachwissen, aber natürlich auch, ich sage immer, Sachebene und Beziehungsebene, ne? Was weiß ich alles? Was hilft dir auch auf der Beziehungsebene? Und ich versuche dann immer sehr maßgeschneidert auf die Situation einzugehen. Und natürlich ist es oft ein Thema, dass sie Probleme mit ihrem Vorgesetzten haben oder dass sie Stress haben, weil sie ein Projekt umgesetzt haben, aber die Lorbeeren fühlen sie nicht, weil sie nicht gelobt oder gewertschätzt werden und so. Und ich sage immer, ihr braucht eine gewisse Offenheit eures Gegenübers. Also lass dich auf den ein, mit dem du da sprechen willst. Überleg dir, wie tickt dein Chef? Überleg dir, wie ticken die Kollegen? Und geh immer in die offene Kommunikation. Bereite dich gut vor, überleg dir, wo du stehst, wo steht dein Gegenüber, wo ist gerade euer Trigger, warum funktioniert es gerade nicht? Und dann versuchen wir gemeinsam eben so ein paar Bullets zu definieren, was könnte dir dann helfen im Gespräch? Und dann gehen sie eben in die Gespräche. Und eigentlich ist es immer ein Thema von Klarheit schaffen, Transparenz schaffen. Was ist das, was mich gerade stört? Warum stört es mich? Und immer in Ich-Botschaften zu formulieren. Ne? Nicht jemandem hinzugehen, zum Chef zu gehen und zu sagen, du bist schuld, weil, sondern ich habe gerade ein Problem, weil. Mir geht es gerade nicht gut, weil. Ne? Also da gibt es ganz viele, ich sag mal, Werkzeuge, die man nutzen kann, um eine Gesprächsführung zu führen, um zu einem beiderseitig guten Ergebnis zu kommen. Und das sind im Prinzip meine Haupttipps. Und ich sage natürlich immer Netzwerk. Ne? Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Den größten Tipp, den man jemandem geben kann im Job, ist, von vornherein darauf zu achten, ein gutes Netzwerk innerhalb und außerhalb der Branche aufzubauen und auch sehr systematisch zu pflegen und sich Zeit dafür zu nehmen. Männer nehmen sich sehr viel Zeit dafür. Frauen denken immer, das kann ich irgendwann machen. Ne? Ich bin pflichtbewusst, ich muss erst die anderen Dinge machen. Blödsinn. Netzwerk ist total wichtig.
Ja. Glaubst du eigentlich, dass es grundsätzlich Mut braucht, wenn man in einem Unternehmen die Karriereleiter hochstapfen möchte?
Ja, also Mut ist so Neugierde. Es braucht Neugierde, weil ich sag mal, wir leben in einer Zeit der krassesten Veränderung ever. Also ich sage bei dem Team, wir planen heute was, aber geht davon aus, in 3 Wochen müssen wir die Hälfte wieder über Bord werfen, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Und du musst bereit sein, diesen Change zu gehen und keine Angst davor zu haben, sondern eher neugierig zu sein. Ich finde Neugierde eine ganz, ganz essentiell fürs Leben grundsätzlich und auch für die Karriere. Und dann natürlich ein gewisser Mut gehört immer dazu, sich selber was zutrauen gehört dazu und in die Aktivität kommen. Also ne, viele reden drüber und tun es nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen... Da wird das nichts. Also klar kannst du Glück haben und du hast einen Promoter, der dich immer erkennt und dir immer die Brücken baut. Aber es ist ja noch schöner, wenn du selber dir die Brücke baust und selber in die Handlung kommst. Also Neugierde wäre mein Haupt. Bleib neugierig und komm in die Handlung.
Ja. Und wenn du jetzt mal so auf deine letzten Karrierejahre zurückblickst bis heute, würdest du sagen, dass das Unternehmen, in dem du gearbeitet hast oder auch die Unternehmen, in denen du gearbeitet hast, häufiger, erfolgreicher waren, wenn sie vielfältiger waren, weil du sprachst gerade davon, dass ihr sehr vielfältig seid, ne? Dass ihr da auch bewusst drauf achtet und so. Würdest du sagen, dass es euch auch wirklich einen Mehrwert bringt?
Absolut, absolut. Also wenn man nur Gleichgesinnte am Tisch hat, ist zwar die Kommunikation total einfach und man ist sich irre schnell einig, ne? Weil alle ticken ja gleich, aber man wird nie zum optimalen Ergebnis kommen. Es ist immer viel spannender, wenn ich verschiedene Sichten, verschiedene vielleicht Erfahrungsschätze, verschiedene Wertkostüme etc. Wenn ich alles an den Tisch bringe, eine Atmosphäre schaffe, wo jeder die Möglichkeit hat, alles auf den Tisch zu legen und wir dann gemeinsam zur besten Lösung kommen. Das wird immer die Top-Lösung sein. Alles andere ist vielleicht leichter, ist leichter in der Führung, leichter in allem, ne? Wir nicken alle gemeinsam. Aber es wird immer die schlechtere Lösung sein, immer. Mhm.
Mhm. Katja, wir sind jetzt schon fast am Ende und ich würde dir gerne zum Schluss noch eine Frage stellen. Genau, das ging richtig fix. Wenn du für einen Tag alle gesellschaftlichen Regeln neu schreiben könntest, was wäre die erste Regel, die du ändern würdest, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen?
Also ich glaube, es ist plakativ jetzt, aber es steht und fällt mit unserer Bildung. Und ich glaube, das, was ich ändern würde, wären alle Regeln der inhaltlichen Führung in Schulen. Also ich würde den gesamten Lehrplan umschreiben. Ich würde alles praxisnäher. Ich würde die ganzen Lehrer anders aufskillen. Ich würde daraus echt eine Unternehmenskomponente machen. Ich würde sie teilhaben an Erfolgen auch der Schüler. Ich würde die Eltern mobilisieren, dass sie mehr Motivation an ihre Kinder geben, dass Schule richtig cool ist und dass man alles lernt, was man für sein Leben braucht. Also ich glaube, ich würde alle Regeln umschreiben und verändern, die in Bildung hängen. Ich glaube, das ist für mich wäre das der Kern.
Ja, mega. Katja, vielen, vielen lieben Dank für deinen Input, für diese weisen Worte, aber auch für diese inspirierenden Worte. Ich finde dich wirklich richtig, richtig, richtig spannend und ich habe mich mega doll gefreut, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Danke für die Gesprächsatmosphäre.
Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.